Das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, das ist heute so der Predigttext der Landeskirche. Und ich habe gedacht, das ist so ein Text, der, glaube ich, super gut gerade in die Zeit passt und etwas ist, was gut ist zu hören. Ich will euch zunächst mal ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte, weil dieses Sendschreiben versteht man nicht, wenn man nicht so ein bisschen den Background hat. Was kommt da, an wen ist da geschrieben, wie ist die Situation? Also Johannes ist, das ist der Jünger Johannes, ist in der Verbannung auf der Insel Patmos. Ich weiß nicht, wer von euch so die Ägäischen Inseln kennt und so, da schon mal Urlaub gemacht hat. Patmos ist keine so klassische Urlaubsinsel, aber man kann dort sehr schön Urlaub machen und dort ist ein Kloster, das Johanneskloster, und man sagt dort in diesem Kloster, also das hat damals noch nicht bestanden, das Kloster, sondern das war halt irgendwie Festung oder so, da war dieser Johannes von dem römischen Staat rausgenommen, auf die Insel gepackt, dass er die Klappe halten kann, dass er niemandem gefährlich werden kann. Und er saß dort und hat eine Vision erhalten. Gott hat ihn, ist ihm begegnet, Jesus ist ihm begegnet. Und er hat dann die Offenbarung geschrieben und ein Teil der Offenbarung sind 7 kurze Briefe, die an 7 Gemeinden rund um Ephesus, also Ephesus rundherum, geschrieben wurden. Und man weiß, dass Ephesus auch so das Zentrum war. Also der Johannes, der war eigentlich in Ephesus gewesen, hat dort gewohnt und war dann eben dort von dort in die Verbannung gepackt worden und ist später, das weiß man, es ist nirgendwo richtig aufgeschrieben, aber man geht davon aus, dass er nach dieser Verbannung wieder zurückkam nach Ephesus, dort eine Zeit lang gelebt hat und er wurde dann auch in Ephesus bestattet. Vor vielen Jahren hatten der CVM mal eine Reise gemacht zu diesen Sendschreiben-Gemeinden. Unter anderem waren wir auch in Ephesus und unter anderem hatten wir auch die Johannesbasilika besucht. Mega spannend, ja, in Rom, Petrus und in Ephesus sind die Reste der Johannesbasilika. Wer war denn damals dabei mit der Reise hier? Ja. Die letzten Mohikaner, genau. Sehr cool. Das war eine coole Zeit. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, nach Ephesus zu kommen, schaut euch unbedingt die Johannesbasilika an. Da ist der gute Johannes bestattet. Aber jetzt die Frage, was haben die denn erlebt? Die Gemeinden damals lebten in einer absolut feindlichen Umgebung. Zum einen waren die Christen geworden und die ganzen Leute, die da wohnten in diesen griechischen Städten, waren Heiden. Und Heiden hieß, die haben an echte Götter geglaubt. Und für die war klar, wenn wir in unserer Stadt nicht diesen Göttern opfern, dann sind die böse und dann hat es Konsequenzen für unsere Stadt. Ja, also nicht so, wie wir denken, naja, die haben halt so ein bisschen an den Gott geglaubt und an den Gott und an den Gott, sondern jede Stadt hatte so ihren Chefgott, ihren zentralen Gott. Und wenn man an diesen Gott nicht richtig geopfert hat, wenn man das nicht richtig gemacht hat, dann hat man Schlechtes für die Stadt ausgelöst, weil dieser Gott, diese Gottheit dann böse war, zornig war. So, und jetzt waren da die Christen und die haben nicht geopfert. Die haben sich da rausgeklingt, ja, die haben da nicht mitgemacht. Und für viele Bewohner in den Städten war das klar, wenn irgendwas passiert ist, ja, eine Krankheit, eine Seuche, irgendwie Hungersnot, keine Ahnung, irgendwas gekommen ist, dann war vollkommen klar, die Christen sind schuld. Weil wenn die Christen richtig mitbeten würden und opfern würden, dann würde unser Gott uns beschützen. Jetzt gab es in der Antike in den ganzen Städten nicht nur eben die Juden, nicht nur die Heiden, sondern es gab in jeder Stadt auch ein paar jüdische Menschen. Und die hatten so ein bisschen über die Jahrhunderte so einen kleinen Freibrief bekommen. Da haben alle gesagt, okay, das sind die Juden, die sind irgendwie toleriert. Ja, das war zwar auch nicht richtig, aber die Leute haben gedacht, naja, die glauben da so an so einen Megagott irgendwie, so einen internationalen Gott und ist auch irgendwie okay. So, ja, also eigentlich musste man Heide sein und mitopfern. Aber Jude war... Naja, okay, naja, geht gerade noch so, irgendwie. Das Problem bei den Christen war, Juden waren sie auch nicht, weil sie das Gesetz nicht eingehalten haben. Weil sie gesagt haben, Christus, Jesus ist das Ende des Gesetzes. Weil sie gesagt haben, wir müssen nicht mehr im Tempel gehen und beten. Wir müssen nicht mehr die Opfer machen. Wir müssen den Schabbat nicht halten. Wir müssen die Speisegebote nicht halten. So, und dann haben die, das wäre ja die Chance gewesen, ja, ha, wir sind auch so eine Art Juden. Und dann sind wir eigentlich irgendwie okay. Und die Juden haben gesagt, nee, ihr seid auch keine Juden. So. Und damit, ihr merkt schon, Also Heide sein ist top, Jude sein ist gelbe Karte, Christ sein ist rote Karte. Geht nicht. Und für die Stadtgesellschaft war vollkommen klar, die Christen sind furchtbar. Hey, die verhalten sich komisch. Die machen nicht mit. Wenn da im Tempel Hurerei getrieben wird, wenn man irgendwie in den Tempel geht, um mit einer Priesterin zu schlafen, machen die Christen nicht mit. Die Christen halten ihre Ehen ein. Skandal. Die haben keine Beziehung nebenher. Die schlafen nicht mit ihren Sklavinnen. Geht ja gar nicht. Die verprügeln ihre Sklaven nicht. Die sind komisch. Die behandeln Menschen menschlich. Wer macht denn das? Merkt ihr, wir sind nicht da, wo die Stadtgesellschaft von Ephesus damals war. Wir sind 2000 Jahre christlich infiltriert worden. Für uns ist es klar, dass man Menschen menschlich behandelt. Das hat was damit zu tun, dass diese Jesus-Gedanken in unserer Gesellschaft 1000 Jahre lang rumgekreist sind. Damals war das komisch. Sklaven menschlich behandeln, nutzt die aus und wenn sie kaputt gehen, ist auch nicht schlimm. Die Christen überschreiten Grenzen. Da essen Sklaven und freie Leute zusammen an einem Tisch. Da sitzen Männer und Frauen zusammen und beten zusammen, hören irgendwelche Geschichten. Das geht ja gar nicht. Das ist ein Skandal. Das darf man nicht. Und die glauben an einen gekreuzigten Gott. Das weiß doch jeder, dass Gott Geist ist. Das sind Geistwesen. Die sind nicht materiell. Das weiß doch jeder. Ein materieller Gott ist doch Schwachsinn. Der kann ja sterben. Und wenn ein Gott stirbt, hey, das ist total blöd, wenn dein Gott stirbt, weil wenn er tot ist, kann er dir nicht mehr helfen. Ich wollte euch ein bisschen mit reinnehmen in den Blick, den die Leute damals auf die Christen hatten. Ja? Die sind gefährlich. Das sind nicht mal Juden. Und die sind so verrückt, so crazy. Und die tun Sachen, die kein vernünftiger Mensch tut. Und das war die Situation. Und es war vollkommen klar, dass wenn du Christ geworden bist, du in dieser Stadtgesellschaft einfach nichts mehr zu sagen hattest. Soziale Ächtung. Wenn du Freunde hattest und du bist Christ geworden, dann hattest du in deiner christlichen Gemeinschaft Geschwister. Ja, aber Freunde hattest du keine mehr. Das ging bis in die Familien rein. Wer Christ wurde, flog aus seiner Familie raus. Sofort klar. Mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ging aber sogar noch einen Schritt weiter, und zwar ging das in Richtung wirtschaftliche Ächtung. Also stell dir vor, du hast in Ephesus einen kleinen Betrieb gemacht. Zum Beispiel, du hast Kerzen produziert. Und dann bist du Christ geworden. Jetzt war das so, in all diesen Städten gab es so eine Art Gewerkschaften, nein, nicht Gewerkschaften, wie nennt man das, Genossenschaften, ja, vielen Dank, so Genossenschaften. Also alle Kerzenmacher zusammen haben die Kerzenmacher-Genossenschaft gemacht. Das war absolut cool, weil damit konnte man steuern, dass es nicht zu viele Kerzenmacher gibt. Und es war vollkommen klar, wenn du Kerzenmacher bist und du hast eine Tochter, dann heiratet die, Überraschung, Überraschung, einen Kerzenmacher. Und der Sohn eines Kerzenmachers heiratet, Überraschung, 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 einen Kerzenmacher. Und es ist vollkommen klar, dass die Kerzenmacher natürlich eine Gottheit haben, den Kerzenmachergott. Und dass die, wenn sie zusammenkommen, diesen Kerzenmachergott opfern, dass die Geschäfte der Kerzenmacher in Ephesus gut laufen. Vollkommen klar. Geschlossenes System. Jetzt wird einer Christ. Und die sagen, alle Kerzenmacher treffen sich morgen zum Opfern im Tempel. Das sagt der Christ. Da bin ich nicht dabei. Und dann sagen die anderen, dann bist du nicht dabei. Das heißt, er flog raus aus der Gemeinschaft der Kerzenmacher. Und es war vollkommen klar, dass die Kerzenmacher gesagt haben, das ist kein Kerzenmacher mehr. Und dann hat niemand mehr bei dem gekauft. Ganz einfach, weil es war ja kein Kerzenmacher mehr. Wenn er Glück hatte, haben seine christlichen Geschwister bei ihm noch gekauft. Aber im Grunde war das das Ende seines Geschäftes. Und ihr merkt, das kostet. Richtig. Die Existenz. Es gab keine große Verfolgung, dass systematisch Christen getötet wurden. Das gab es nicht. Aber ab und zu ist schon mal passiert, dass einer mal verprügelt wurde, dass da ein Hausmann in Flammen aufgegangen ist oder auch mal einer auf der Strecke blieb. Das kommt vor. Und wisst ihr, der römische Staat hat da wunderbar weggeguckt. Der Nero hat ja Christen getötet, der Kaiser Nero hat Christen getötet, ganz einfach, weil ihn das bei den Leuten beliebt gemacht hat. Weil die Christen waren verhasst, aber auch ein bisschen gefürchtet. Verhasst, habt ihr verstanden, warum ich das euch erzählt habe? Warum gefürchtet? Weil das Verrückte war, es wurden immer mehr. Ja, unter diesem Druck müsste doch eigentlich das irgendwann weniger werden mit dieser Seuche. Aber es wurden komischerweise immer mehr. Und deswegen hat man sie auch gefürchtet, weil man gedacht hat, was ist da? Ist da an dem Gott vielleicht doch was dran? Und mitten hinein in diese Situation kommt der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, also so spricht Jesus. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen, was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten. Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Der siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Das hat Johannes von Gott, von Jesus gesehen und eben der Gemeinde geschrieben. Und letztlich ist es eine Gemeinde, die in einer dreifachen Herausforderung steht. Johannes sagt voraus, dass es eine Krise gibt für die ganze Welt, eine Probe für die ganze Welt. Und die Christen damals waren sich der gesellschaftlichen Krise und der gesellschaftlichen Herausforderungen bewusst. Es war damals keine Zeit, wo man dachte, alles wird gut, alles geht nach vorne, alles wird besser. Ich weiß nicht, in unserem Land haben wir ja irgendwie die Überzeugung, dass alles irgendwie besser wird. Ja, wir kommen Schritt für Schritt voran. Der Blick des damaligen Menschen war eher ein anderer. Es wird alles eher schlechter und schwieriger. Der Druck von außen war unglaublich groß. Die Christen waren verhasst. Und natürlich war den Christen klar, je schwieriger die Situation in der Welt wird, desto schwieriger wird unsere Situation. Im Prinzip hoch zwei, ja, weil die Leute denken ja, dass die Christen schuld sind. Ja, also wenn die Weltsituation schwierig wird, dann denken die Leute A, die Weltsituation ist schwierig und B, die Christen sind schuld. Das heißt, je schwieriger die Weltsituation wird, desto größer kommt der Druck bei den Christen nochmal an. Manchmal denke ich mir so, die standen da so und haben eine riesen Last auf ihren Schultern gehabt. Ja, eine riesen Last, ein riesen Druck, der da von außen gekommen ist. So richtig schwere Dinge, die die zu tragen hatten. Und das große Problem war dann noch, und das kennt ihr vielleicht, dass die Gedanken und die Fragen aus der Welt drohten in die Gemeinden einzusickern. Es gibt 7 Sendschreiben. Das Sendschreiben, das ich euch vorgelesen habe an Philadelphia, das ist das Sendschreiben, wo der Johannes sagt, oder wo Jesus sagt, hey, top gemacht. Super. Bei den 6 anderen gibt es ein paar, die sind so. Und es gibt eins, das ist sogar so. Hey Leute, Achtung, jetzt wird es gefährlich. Und in all diesen Sendschreiben, wo es schwierig wird, geht es darum, dass Gedanken von außen in die Gemeinden einsickern, in die Herzen und in die Köpfe einsickern. Und jetzt stellt euch das mal vor, ja, stellt euch vor, die Gemeinden stehen hier, jeder Einzelne steht da, trägt innerlich eine Riesenlast, hat so einen richtig schweren Rucksack an Druck auf sich. Und da hat er schon richtig, braucht er alle Kraft, um dem standzuhalten. Und dann kommen so die Gedanken und Gefühle und sickern so langsam in den Kopf und ins Herz ein. Und auf einmal verstehe ich, wie schwer das gewesen sein muss, standzuhalten. Wenn ich alle Kraft beisammen habe und Druck kommt, dann kann ich meine Kraft entfalten und gegendrücken. Aber wenn gleichzeitig mein Herz und mein Verstand angegriffen wird und die Battle nicht nur äußerlich ist, sondern auch innerlich ist, dann ist die Gefahr einzuknicken, nachzugeben, zurückzuweichen, extrem hoch. Verständlich, oder? Wir haben 7 Gemeinden. 7 Gemeinden. Und eine packt's. 1/7. Wow. Was sind es für Gedanken, die einsickern? Sollen wir nicht doch mitmachen? Das denkt sich der Kerzenmacher, wenn er am Abend zählt, wie viele Kerzen er verkauft hat und es wieder mal viel zu wenig waren. Und dann kommt die Einladung von der Kerzenmachergilde und sagt, hey, wir gehen im Tempel opfern, willst du nicht mitkommen? Dann schreit das Kind, weil es hungrig ist. Merkt ihr, was da im Kopf vorgeht? Was da im Herzen vorgeht? Man kann ja auch heimlich mitmachen, gell? Sieht ja keiner. Oder die Versuchung, dann doch bei den Juden aufzuspringen. Halt den Schabbat! Geh zur jüdischen Gemeinde! Und dann ist alles wieder okay. Und es steht ja in der Bibel. Cool. Merkt ihr? Ich verleugne ja gar nicht meinen Glauben, kann man sich sagen. Es steht ja in der Bibel, die Speisegebote zu halten. Alles gut. Aber verleugne ich nicht doch diesen Jesus? Und eigentlich klingt es doch so logisch mit diesen Göttern. Hey, die sind da aufgewachsen. Die meisten von denen sind in der antiken heidnischen Stadtkultur aufgewachsen. Das mit den Göttern, das war logisch, aber sowas von. Und dass Sklaven nichts mit Freien zu tun haben, war sowas von. Und dass Männer und Frauen getrennt sind, war sowas von logisch. Und dass man mit Sklaven machen kann, was man will, ist auch sowas von logisch. Das sind ja nur Sachen, das sind ja keine Menschen. Wenn man 20, 25 Jahre etwas gelernt hat und dann eine Begegnung mit Jesus hat und sich dann für ihn entscheidet, dann ist es cool. Aber irgendwann kommt das, was man 20 Jahre, 25 Jahre gelernt hat, wieder hoch. In den Momenten, in denen man eigentlich stehen und kämpfen müsste, dann fragt man sich, warum eigentlich? Und warum ist es mit diesem Jesus so schwer, wo er doch der Retter der Welt ist? Fühlt sich nicht so rettend an. Und stimmt es wirklich, dass ich ein Kind Gottes bin? Wenn es mir so geht, so schlecht? Und sollte ich nicht doch vielleicht mehr für mich und meine Familie sorgen? Ich könnte da noch viele Fragen anführen. Und man kann, glaube ich, sich das super gut vorstellen, wie es denen ging. Ich sehe so das vor mir, wie die stehen, einen riesen Rucksack auf, eine riesen Last, riesen Druck. Dann kommen diese Gedanken und Gefühle und es wäre so leicht, diesen Rucksack einfach abzulegen und zu sagen, so what? Es wäre so leicht nachzugeben. So leicht. Und man müsste es nicht mal öffentlich machen, man kann es ja geheim machen. Ephesus war eine der größten Städte des Römischen Reiches. So groß, dass man einen nicht kennt. Aber diese Gemeinde in Philadelphia, die hat standgehalten. Die hat standgehalten. Hier heißt es, oder der Johannes schreibt, dass sie am Wort festgehalten haben. Man fragt sich, was ist denn das Wort? Wahrscheinlich, es sind Gemeinden, die von Johannes geprägt wurden, ja, der ja auch dieses Schreiben geschrieben hat. Also Johannes vorher, Evangelium und Johannes Briefe. Und ich habe mir einfach überlegt, was könnte das Wort sein oder die Worte sein, an dem sie sich festgehalten haben. Vielleicht zum Beispiel diese Stelle aus Johannes 14, Vers 1 bis 3. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht versprochen, ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen. Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Merkt ihr, wie dieses Bibelwort in diese Situation hineintrifft? Habt keine Angst. Ich bin vorausgegangen. Ich habe euch den Himmel bereitet und ich sorge dafür, dass ich wiederkomme und euch zu mir hole. Vielleicht waren es diese Worte, die ihnen Kraft gegeben haben. Oder kleiner Text aus dem ersten Johannesbrief. Ihr Kinder, schreibt der Johannes, das gebe ich euch schriftlich. Eure Schuld ist vergeben durch die Macht seines Namens. Ihr Eltern, das gebe ich euch schriftlich. Ihr habt den erkannt, der von Anfang da war. Ihr jungen Leute, das gebe ich euch schriftlich. Ihr habt den Bösen besiegt. Ihr Kinder, so habt ihr es schwarz auf weiß. Ihr habt den Vater erkannt. Ihr Eltern, so habt ihr es schwarz auf weiß. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, so habt ihr es schwarz auf weiß. Ihr seid stark. Gottes Wort wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. Ihr sollt nicht die Welt lieben und auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum an ihm. Zur Welt gehören das irdische Verlangen, die Blicke voller Begierde, das Prahlen mit Wohlstand, aber das kommt nicht vom Vater, sondern stammt aus der Welt. Krass, wie diese Worte aus dem Johannesbrief und aus dem Johannesevangelium exakt in diese Situation reinpassen. Und das, was diese Gemeinde auszeichnet, war, dass sie in dieser Zeit innerlich und äußerlich angefochten haben. Dass sie gesagt haben, wir halten uns an dem fest. Wir haben es schwarz auf weiß. Wir glauben diesem Wort. Wir vertrauen ihm und halten fest. Und das Zweite, was sie gemacht haben, sie haben ihren Glauben gelebt. Das heißt so ganz lapidar in diesem Sendschreiben, ich kenne deine Werke. Und es meint, ich weiß, wie gut ihr seid. Ich weiß, wie gut ihr das macht. Und sie leben einfach das, was es bedeutet, als Kind Gottes zu leben. Füreinander als Geschwister da zu sein. Einander zu helfen, einander zu unterstützen. Die Kranken gemeinsam zu betreuen. Einander in den wirtschaftlichen Nöten helfen. Liebe üben, das haben sie getan. Und Jesus sagt ihnen dann in diesem Sendschreiben seine Nähe und seine Rettung zu. Er sagt, ihr gehört zu mir, ihr seid wie eine Säule im Tempel. Jetzt waren wir ganz bei den Christen da in Philadelphia vor 2000 Jahren. Und als ich das gelesen habe und mich so ein bisschen da reingedacht habe, da habe ich gemerkt, so ganz weit weg ist es irgendwie nicht. Gesellschaftliche Krisen bereiten Sorgen und Ängste. Damals und heute. Klima, Kriege, Wirtschaft. Wir sind an einem Punkt in unserer Gesellschaft, wo dieses alte Narrativ, mit dem ich aufgewachsen bin, es wird immer besser. Nicht mehr funktioniert. Manche ahnen das, manche haben es kapiert, manche haben es immer noch nicht kapiert. Irgendwo da dazwischen sind wir alle miteinander. Aber wir merken, wie diese Zuversicht in die Zukunft Jahr um Jahr, Nachrichtensendung um Nachrichtensendung ein wenig schwindet. Weltweite gesellschaftliche Krise. Und in der Gesellschaft stehen die Christen nicht hoch im Kurs. Das ist etwas, was wir zumindest für unser Land oder für den Westen Europas so festhalten müssen. Übrigens auch hier den Blick in die Welt. Noch nie sind so viele Christen um ihres Glaubens willen verfolgt und getötet worden wie im Jahr 2023. Krasse Zahlen. Wir sind mittendrin. Und auch in unseren Gedanken kämpfen, auch in unseren Köpfen kämpfen die Gedanken und sickern langsam in uns ein. Gesetzlichkeit ist etwas. Wenn dann. Wenn du das richtig machst, wenn du genug betest, wenn du das dann hilft dir Gott. Es ist etwas, was uns irgendwie in unser Herz, in unseren Verstand eingesickert ist. Nicht bei allen, aber bei vielen. Vielleicht auch, weil wir es über die Jahrzehnte auch in christlichen Kreisen gelernt haben. Es ist etwas eingesickert, was nicht der Wahrheit entspricht. Und auf der anderen Seite steht das andere, Hedonismus. Das heißt, hey, mach, wozu du Lust hast. Das ist so krass. Auf der einen Seite, und das merke ich bei mir selber, ich bin manchmal, denke ich, total gesetzlich und im nächsten Moment kann ich denken, hey, ich kann doch alles machen. Ich habe doch dieses Internet und da kann ich alles machen. Da kann ich alles anschauen, was mir gefällt. Alles. Und da kommt auch niemand und sagt, das darfst du nicht. Im Gegenteil, man wird sogar noch ermutigt. Du kannst machen, was du willst. Mach einfach, was du willst. Mit deiner Sexualität, mit deinem Geld, mach, was du willst. Krass irgendwie, oder? Dass in unseren Köpfen beides steckt. Und dann merken wir, hey, wir stehen in einem Kampf. Und dann sickert was in uns ein, um uns von innen heraus die letzte Kraft zu rauben. Wir sind genau da, wo die Geschwister in Philadelphia waren. Ich könnte da noch ein paar Sachen nennen, Neiddebatten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es fällt mir schwer, manchmal in dem, was geredet wird, noch mein Herz irgendwie liebevoll zu halten. Wenn man sieht, wie über Neid geredet wird und wie jeder für sich das Beste rausholen will in der Gesellschaft. Und manchmal sind wir Christen ja auch mit da dran. Vielleicht nicht im ganz Großen. Vielleicht trauen wir es uns nicht, wenn es um das Thema Geld geht, zu sagen, aber an vielen Stellen gibt es doch auch unter uns. In vielen Gemeinden tobt der Kampf zwischen den Jüngeren und den Älteren um die Vorherrschaft im Gottesdienst. Der Gottesdienst muss so sein, wie ich den haben will. Weil nur dann kann Gott mich segnen. Was sagt Jesus? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Und wir haben immer wieder den Gedanken, Gott ist weit weg. Stehen da in dem Kampf, versuchen unseren Glauben irgendwie zu leben und wir haben das Gefühl, Gott ist super weit weg. Und ich habe gedacht, wow, ist so gut, wenn wir uns an diese Gemeinde in Philadelphia erinnern und sagen, hey, was die getan haben, das wollen wir auch tun. Wir wollen in der Spur bleiben, die die uns vorgelebt haben. Am Wort festhalten. Ich habe die zwei Stellen, ich habe noch einen anderen kurzen Text aus Johannes 3, Vers 1 bis 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es auch. Aber die Welt weiß nicht, wer wie wir sind, denn sie hat Gott nicht erkannt. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir einmal sehen werden, ist noch gar nicht sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn es sichtbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir sind Kinder Gottes. Am Wort festhalten. Und das Zweite, seinen Worten in Taten folgen. Weil wir wissen, dass wir geliebt sind, lieben wir. Weil wir wissen, dass wir reich sind, können wir großzügig sein. Weil wir wissen, dass Gott auf unserer Seite steht, können wir mutig sein und unseren Glauben bekennen. Weil wir wissen, dass es wahr ist, handeln wir auch so und tun es. Und ich weiß, das kostet echt Kraft, jeden von uns. Aber in dem Moment, wo wir es tun, machen wir sichtbar, dass Gott unter uns ist. Und das ermutigt uns und das gibt uns Kraft. Und das Letzte, die Gemeinde in Philadelphia, sie hat diesen Trost, diese Zusage Jesu bekommen in diesem Brief. Jetzt ist es leider so, ich kann euch den Brief, den Jesus direkt euch uns geschrieben hat, nicht vorzeigen. Der ist gestern leider nicht gekommen. Aber ich habe mich daran erinnert, hey, der Paulus schreibt mal, dass wir ein Brief sind. Wir sind ein Brief Christi. Du bist ein Brief Christi. Und ich habe mir gedacht, wenn wir der Brief sind, den die damals schriftlich bekommen haben, dann wäre es doch gut, wenn wir das einander zusagen. Du bist safe. Du gehörst zu Gott. Er hält sich zu dir. Er bleibt an deiner Seite. Und ich glaube, etwas ist super wichtig, dass wir, wenn wir in diesen Drucksituationen sind, ja, von außen Druck, von innen Druck angefochten, dass wir miteinander reden. Meine Angst ist, dass wenn wir nicht miteinander reden über das, wie es uns geht, innerlich, dass dann einfach jemand geht, nachgibt, irgendwie einbricht. Und das wäre echt schade. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr merkt, mir geht's nicht gut, wenn ihr merkt, der Druck ist zu groß, wenn ihr merkt, von innen die Gedanken, die machen mich fertig, bitte redet mit jemand und denkt nicht einfach nur, Gott sieht mich nicht und ich gehe halt. Heimlich, still und leise. Einfach so. Bitte nicht. Bitte redet miteinander. Und lasst uns Zeit haben und Zeit nehmen, einander Brief Christi zu sein. Einander zu ermutigen und füreinander zu beten. Und das wollen wir jetzt auch miteinander tun. Jesus, du siehst, dass dieser Brief, der da an die Gemeinde in Philadelphia geschrieben ist, dass da so viel Tränen und so viel Leid mit verbunden ist, was die Christen damals durchgemacht haben. Und so viel Schmerz. Und an manchen Stellen merken wir, dass wir uns in eine ähnliche Richtung bewegen. Und dass wir genau diese Anfechtung irgendwo auch in uns erleben. Und wir wollen dich jetzt bitten, Jesus, dass du kommst, dass du zu mir kommst, zu uns kommst, dass du uns stärkst, innerlich und äußerlich, dass du uns ermutigst, dass du uns Kraft gibst, Stärke gibst, dass wir einander dienen können im Gebet und im Glauben. Danke, dass wir keine Furcht mehr haben müssen, weil wir deine Kinder sind. Amen.